Also wenn es heißt, okay, du musst 16 Minuten warten oder kannst mit der KI vielleicht jetzt schon dein Problem sofort lösen, dann ist die Zahl extrem hoch, dass viele sagen, alles klar, dann versuche ich lieber erstmal mit der KI zu sprechen. Ja. Und das ist auch nochmal eine große Herausforderung, wenn es jetzt um KI-Einsatz am Telefon geht, zu sagen, okay, wir setzen gewisse Leitplanken. Das heißt, wo fängt die KI an, wo hört sie auf, was darf sie nicht. Ja. Und das ist genau das Thema. Jeder, der jetzt mal ChatGPT oder ähnliches verwendet hat und sich mit einer KI unterhält, die würde einem erstmal alles erzählen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ein typischer Anruf im Kundenservice, Doppelpunkt. Endlose Menüfragen, lange Wartezeit und am Ende heißt es, man soll doch bitte eine E-Mail schreiben oder das Online-Formular ausfüllen, kennen wir alle. Aber wie bitteschön geht's besser? Wie weit sind KI-Telefonassistenten und Voicebots heute wirklich? Und wann sollte die Maschine an den Menschen besser übergeben? Darüber spreche ich jetzt mit Henrik Thielmann, Geschäftsführer von Telius.ai. In diesem Sinne wünsche ich uns allen spannende Impulse, neue Gedanken und ein wirklich erhellendes Gespräch. Let's go und hallo und herzlich willkommen, Henrik.
Servus, hi, freut mich hier zu sein.
Henrik, schön, dass du da bist. Zum Einstieg erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann lass uns doch kurz als erstes mal definieren, was ein KI-Telefonassistent wirklich ist.
Ja, super gerne. Ja, Henrik Thielmann, ursprünglich mal eine technische Ausbildung gemacht, dann in Außendienst, Vertrieb und mehrere Jahre im Außendienst gewesen, dann für ein Düsseldorfer Medienhaus angefangen oder dort gearbeitet, wo wir ein eigenes Callcenter betrieben haben. Da bin ich so ein bisschen in die Callcenter-Welt rein, das Ganze kennengelernt, wie das Ganze funktioniert, wie Systeme dort funktionieren, Prozesse funktionieren und dann mit dem ganzen Wissen jetzt vor etwas über 2 Jahren Telius AI gegründet, wo wir uns darauf fokussieren, Telefonprozesse mit technischsten Mitteln, beispielsweise auch der KI, abzubilden und einfach bessere Flows zu bilden, wie einfach Kommunikation übers Telefon maximal effizient mit Einsatz von KI funktionieren kann. Zu der Frage, ja, wie fängt das Ganze an, beziehungsweise jeder hat sicherlich schon mal irgendwo einen Anruf gemacht in der Hotline, wo dann drücken Sie 1, drücken Sie 2 für irgendwelche Auswahlkriterien, was so ein eher suboptimale User Experience irgendwie darstellt. Das Ganze dann auch getoppt mit irgendwelchen Erkennungssystemen, wo man dann mal ein Wort in den Raum werfen soll. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Was dann in weniger als 50% der Fällen verstanden wird und dann auch nur so mehr oder weniger dazu führt, ja, ich verbinde Sie mal mit einem Mitarbeiter. Mhm. Das sind Systeme, die, glaube ich, jeder irgendwo mehr oder weniger kennt, die es auch schon seit Jahren gibt, aber was leider gar nichts mit KI zu tun hat. Das sind Dialoge oder Dialogflows, die schon wirklich seit mehreren Jahren einfach zu Effizienzgründen oder Effizienzsteigerung eingesetzt wurden, aber ja, mit KI-Gesprächen leider nicht so viel zu tun haben. Und das ist so ein bisschen Diskrepanz, da immer zu verstehen, hey, das, was wir aus der Vergangenheit kennen, ist nicht das, dass ich da mit irgendeinem Roboter oder einer wirklichen komischen Stimme spreche, sondern KI-Gespräche sind einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Level, auf einem ganz anderen Niveau, dass ich wirklich auf ein Augenhöhe-Gespräch irgendwo führen kann, was wir machen und was jetzt auch technisch erst seit überhaupt 1-2 Jahren überhaupt möglich ist, was vorher gar nicht ging.
Wir haben heute gesagt, wir konzentrieren uns auf den Anwendungsfall von Kundenservice. Natürlich kann man das in allen anderen Bereichen anwenden, bist du auch Profi drin, aber wir schauen heute wirklich dezidiert auf Kundenservice und zwar einmal im B2C und einmal auf der anderen Seite im B2B. Was ist denn das größte Problem, dass man überhaupt eigentlich auf die Idee kommen könnte, an der Stelle einzusetzen, weil ganz ehrlich, Hand aufs Herz, am liebsten spricht ja jeder mit einem Menschen, der kompetent ist.
Absolut, absolut. Ja, das ist dann immer Theorie und Praxis, ne? Je nachdem natürlich in Unternehmen, wo jetzt ein großes Anrufvolumen herrscht, wo ich sehr viele eingehende Gespräche habe, sei es eine Hotline, sei es irgendwelche Kundenservice-Nummern, wo einfach Leute anrufen und irgendwie eine Fragestellung haben. Ne? Da ist natürlich die Realität häufig die, dass das Anrufvolumen nicht immer unbedingt gleich verteilt ist. Ne? Wir sehen es generell montagsvormittags, das Anrufvolumen hat immer gewisse Peaks. Ja, das ist ganz was anderes als jetzt übers Wochenende, wo generell vielleicht viele auch der Freizeit und Hobbys nachgehen, aber dann sagen, ach ja, bei der Firma wollte ich nochmal anrufen, da muss ich nochmal nachfragen zu dem und dem Thema. Dann passiert das zu gewissen Zeitpunkten, ja, oder nach Feierabend. Und dann ist natürlich die Herausforderung, dass natürlich ein Callcenter oder jedes Unternehmen, was irgendwo eine Telefonnummer darstellt und eine Hotline anbietet, genau zu diesen Peakzeiten auch ausreichend Personal und auch Menschen zur Verfügung stellen muss, die ans Telefon gehen, die auf der anderen Seite sitzen. Das ist natürlich leider nicht immer ganz so möglich, weil natürlich auch da umso mehr oder umso größer Unternehmen ist, desto mehr Anrufvolumen da auch herrscht, natürlich dann auch ja Ressourcen bereitgestellt werden müssen, was nicht so einfach ist. Ja? Deswegen haben wir auch in den letzten Jahren sehr viel gesehen, was so Nearshoring, Offshoring angeht, dass dann auch Callcenter oder Callcenter-Agenten im Ausland, europäischen Ausland oder auch darüber hinaus irgendwo gehostet beziehungsweise auch angefragt werden, die dann von dort aus das Ganze nutzen. So, und da ist dann die Herausforderung natürlich, wie kriege ich das irgendwie gehandelt und kann ich da vielleicht irgendwie ein System nutzen, ja, was mir das ein bisschen hilft, so ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, entweder das Anrufvolumen etwas mehr abarbeitbar machen, ja, das heißt erstmal vorfiltern, was ist denn das Anliegen, wo kann ich denn vielleicht weiterverbinden oder dann im nächsten Step natürlich zu schauen, okay, wie kann ich da auch den Leuten schon schneller weiterhelfen, weil jeder, der anruft, hat keine Lust, in der Warteschlange zu hängen, auch wenn er danach mit einem Menschen spricht, ist es vielen Leuten lieber zu sagen, hey, ich habe doch lieber am Anfang oder habe nur ein kurzes Gespräch, macht es vielleicht auch mit einer KI, mit einer irgendeiner Roboterstimme, wenn so schlimm sie auch sein mag, wenn es denn schnell geht. Ja, das heißt, da ist das Thema Geschwindigkeit und Mensch auch immer so ein bisschen das Abwägen.
Ich habe zwei Fragen mit rausgenommen. Erstens, Stichwort Anrufmenge. Was würdest du sagen, welche Anrufmenge ganz praktisch ist signifikant, dass es sich dann wirklich lohnt, sich mit dem Thema KI-Telefonassistent wirklich auseinanderzusetzen?
Das kommt natürlich darauf an, von bis. Ne? Es kann natürlich auch für einen Handwerker sinnvoll sein, ein Handwerker, der jetzt sagt, okay, ich habe am Tag vielleicht nur 20, 30 Anrufe, aber ich schaffe es nur bei 5 Anrufen überhaupt ans Telefon zu gehen. Ja? Mhm. Das heißt, die anderen 15 landen auf der Mailbox, kriegen gar keinen Rückruf oder sonstiges. Das heißt, da kann es auch schon sinnvoll sein. Ja? Das heißt, wirklich bei sehr kleinen Volumina, wo dann beispielsweise eine KI ans Telefon geht, einfach ein aktiverer Mailbox irgendwo darstellt, ein paar Rückfragen stellt, vielleicht auch schon gebrieft ist ein bisschen, hey, was ist denn deine Fehlerbeschreibung, worum geht's denn genau, wann brauchst du denn Hilfe, jetzt bei einem Handwerker als Beispiel, ja, wo müssen wir dann rauskommen, wie weit ist denn dein Standort entfernt von dem, wo der Handwerker ansässig ist. Das heißt, da kann es schon Sinn machen. Aber natürlich, wenn wir jetzt über große Hotline-Volumen sprechen, da ist es dann alles da, wo wir halt schon wirklich mindestens mittlere dreistellige Anrufvoluminas pro Tag haben, im eingehenden Bereich, genauso aber auch im ausgehenden Bereich, jetzt in Branchen wie der Marktforschung ähnliches, wo ich auch dann schon mehrere tausend Gespräche am Tag führe oder auch rausgehen. Da ist natürlich super relevant.
Verstanden. Zweite Frage, Qualität. Du hast das Thema sowieso auch schon mit auf das hier ins Interview gerade gebracht. Im amerikanischen Raum habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass die KI sprachlich so flüssig ist, dass das fast nicht mehr auffällt. Jetzt sind wir in einem relativ kleinen Sprachraum. Wir glauben zwar, dass es sehr bedeutend ist für die ganze Welt, aber wenn man so ein bisschen relevant guckt, dann sieht man es eher so ein bisschen wichtig vielleicht, mengenmäßig gesehen zumindest?
Ja, es kommt drauf an. Ich würde sagen, in vielen Fällen würdest du es nicht erkennen, ja, weil einfach die KI genau weiß, was sie sagen muss. Wenn sie auch das genau weiß, ist sie auch super schnell. Ja. Und wie überall in der KI verändert sich über die letzten Monate und letzten ein, zwei Jahre extrem viel. Ja. Das heißt, das, was wir vielleicht vor einem halben Jahr noch erlebt haben, was auch heute vielleicht in irgendwelchen Kundenservice-Hotlines schon gemacht wird mit KI, ist vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr aufgesetzt worden. Das heißt, da ist dann auch schon wieder der technische Stand von vor einigen Monaten. Das heißt, auch die Stimmen sind da dann vielleicht noch deutlich besser heutzutage. Wir sehen es gerade bei Dialekten und Co., was wir da schon für eine Feinfühligkeit erreichen können. Ob du es immer merkst, ich würde unterstellen, höchstens 50% der Fälle würdest du es merken bei einem kurzen Gespräch, was jetzt so 1, 2, 3 Minuten sind. Wenn es ein langes Gespräch, wo du halt wirklich in eine Materie gehst, dann sicherlich macht das nochmal einen Unterschied, aber es ist sehr, sehr stark von der Stimme abhängig, also weniger von dem, was gesagt wird, weil das ist wirklich schon auf einem Level, da kannst du es nicht mehr unterscheiden. Da ist es teilweise die KI deutlich besser, weil sie einfach ein besseres Grundwissen hat, je nachdem, wenn sie ganz gute Wissenshintergründe hat zu Informationen über das Unternehmen, über die Produkte. Da kann sie inhaltlich besser punkten als ein Mensch tatsächlich. Aber genau, die Sprache ist da immer noch der entscheidende Punkt.
Also und sie verrät sich am Anfang auch nicht selber. Also wo ich ansetzen möchte ist, auf der Webseite haben wir häufig oder zwingend eigentlich den Cookie-Banner. Ich habe mir mal sagen lassen, aber das ist schon ewig her, dass, weil das aufgezeichnet wird, es eigentlich auch einen Hinweis geben könnte, sollte, müsste, dürfte. Das war früher. Wie ist da der Stand? Genau. Sagt er dann, Sie werden jetzt aufgezeichnet oder sowas?
Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, ob wir jetzt ein eingehendes Gespräch haben oder ein ausgehendes Gespräch. Ja? Bei einem eingehenden Gespräch kann man es beispielsweise schon in der ersten initialen Ansage, wenn es darum geht, okay, bei IVR-Systeme drücken Sie 1, drücken Sie 2, alles klar, wenn Sie mit der 2 oder wir haben gerade eine Warteschleife. Wenn Sie nicht in der Warteschleife jetzt 16 Minuten warten wollen, können Sie die 1 drücken und können mit unserem KI-Modell sprechen. Mhm. Zur Information, Datenschutzinformationen finden Sie auf unserer Website unter ABC. Ja. Mhm. Das ist natürlich machbar, dass es benannt wird. Ansonsten benennen wir es schon, jetzt gerade bei ausgehenden Telefongesprächen, sehr aktiv, dass es eine KI ist. Ja. Mhm. Da gibt es dann ein Wording für, um das einfach zu disclosen, um einfach da transparent zu sein. Und dann gibt es natürlich das ganze Thema neben Datenschutz, das ganze Thema EU-AI-Act, ja, der darum geht, okay, wie muss ich denn KI irgendwo einwerten? Wo sind wir da unterwegs? In welcher dieser Risikoklassen können wir uns einwerten? Und da ist das Thema der Voice-KI noch relativ niedrig angelagert, dass wir es einfach nur disclosen müssen und da mitteilen müssen, dass wir eine KI sind. Und sobald das getan ist, ist das machbar.
In der Praxis, wie hoch ist die Akzeptanz, dass dann jemand, wenn er wählen kann, mit dem Roboter zu sprechen, tatsächlich mit dem Roboter sprechen will? Was sagst du?
Ja, es hängt oft darauf an, was hat er für Optionen, ne? Also wenn es heißt, okay, du musst 16 Minuten warten oder kannst mit der KI vielleicht jetzt schon dein Problem sofort lösen, dann ist die Zahl extrem hoch, dass viele sagen, alles klar, dann versuche ich lieber erstmal mit der KI zu sprechen, ja, auch wenn ich da vielleicht nicht unbedingt Lust drauf habe, was aber auch relativ selten ist. Also heißt, wir haben auch Tests gefahren, wo wir das gar nicht direkt irgendwo benennen, wo es gar keine Option gibt. Das heißt, nur die Variante zu Möglichkeiten mit der KI zu sprechen ist dann natürlich immer der Grund des Anliegens, warum rufe ich an und was der Hintergrund. Das ist da schon extrem hohe Akzeptanz, auch beispielsweise bei Umfragen oder jetzt Kundenfeedback anrufen, sehen wir schon, dass die Teilnahmequote sehr hoch ist und auch teilweise die Informationslage, die wir erhalten von den Menschen, nochmal ein bisschen detaillierter ist. Ja, das heißt, weil wenn ich jetzt vielleicht mit einem Menschen spreche, dann will ich jetzt vielleicht nicht so alles im Detail erzählen oder der soll jetzt nicht genau die ganzen Infos hier haben, was ich jetzt hier zu Hause mit meiner Waschmaschine gerade am Reparieren bin. Aber wenn ich weiß, okay, das ist hier eine KI, der ich das erzähle, oder natürlich ein bisschen mehr, weil ich davon ausgehe, hey, die hat ja jetzt hier die privaten Informationen oder beziehungsweise die juckt es jetzt erstmal nicht so, ja. Und auch da darf man sich nicht verachten, jetzt im Callcenter-Bereich zwischen Mann und Frau, ja. Also wenn ein Mann anruft, wir haben eine Callcenter-Agentin, das sind teilweise ganz andere Gespräche, als wenn das andersrum ist, ja. Mhm. Und das ist, beobachten wir zwischen menschlichen Gesprächen, genauso ist es aber auch zwischen einer KI, dass es da schon Unterschiede gibt, wie Menschen damit umgehen, ja.
Okay. Haben wir so ein bisschen einen Vorspann gehabt, finde ich cool. Danke für die Einordnung. Lass uns an das Thema Kundenservice gehen. Lass uns mit B2C starten. Also wenn wir im Prinzip Privatkunden haben, die ein Anliegen haben, gibt es so 3, 4 Aufgaben, wo du sagst, das funktioniert richtig gut. Freunde, wenn ihr so eine Situation habt, schaut euch die mal an, weil das kann euch wirklich helfen. Was wären typische Fallbeispiele aus dem B2C-Umfeld, wo du sagst, Kundenservice hier ist ein Thema?
Also in erster Linie auf jeden Fall alles, was technisch irgendwo ist, also technischer Kundenservice, wenn es jetzt darum geht, nehmen wir das Beispiel Reparatur von einer Kaffeemaschine. Ja? Mhm. So, ich habe jetzt eine Kaffeemaschine relativ teuer gekauft, ist jetzt nach einem Jahr schon kaputt gegangen, eindeutiger Garantiefall. Ich habe hier auch eine Telefonnummer, wo ich eine Reparatur beauftragen kann und muss aber jetzt am Telefon erklären, was an der Kaffeemaschine kaputt ist. Mhm. So, wenn ich jetzt da vielleicht nicht perfekt geschulten Callcenter-Agenten sitzen habe, der hat dann ein Formular vor sich, wo er das dann eingeben muss, weiß aber, er ist jetzt kein Kaffeemaschinenfachmann. Das heißt, er kann jetzt auch gar nicht so super gute Rückfragen stellen, was jetzt genau kaputt ist. Er kennt die Maschine nicht so genau. Schwierig. So, eine KI können wir vorher so einstellen, dass sie die Betriebsanleitung von der Maschine kennt, vielleicht eine Reparaturanweisung von der Maschine kennt. Das heißt, sie hat viel mehr Hintergrundinformationen, die wirklich ad hoc in einer weniger als einer Sekunde abrufen kann und viel mehr ins Detail gehen kann und kann dann sagen, hey, okay, Sie haben ja das Modell 4321. Bei dem Modell 4321 kommt es häufig vor, dass das Kalkventil verstopft. Haben Sie da schon mal geschaut, ob da eine Kalkreinigung machbar ist? Haben Sie das schon mal überprüft? Oh nee, habe ich nicht. Okay, schauen Sie doch mal rein. Könnte das vielleicht schon eine Ursache sein? Ja? Und das sind natürlich Sachen, die ein Agent, wie gesagt, einfach menschlich nicht leisten kann, sich jetzt von 500 Kaffeemaschinen die Betriebsanleitung und Reparaturanweisungen auswendig zu lernen. Aber in die Maschine oder die KI kann das. Richtig, genau, in 20 Sprachen, vorwärts, rückwärts. Genau, und das sind wirklich Sachen, die natürlich am Telefon extrem weiterhelfen, weil ich natürlich dann den Kunden viel besser, mit dem Kunden viel besser interagieren kann. Ich aber auch dann schon weiß, wenn die Maschine jetzt eingesendet wird, was kommt denn da? Ja, ich habe nicht so ein bisschen die Blackbox und sage, okay, kaputte Kaffeemaschine, mal gucken, was da drin ist, sondern ich kann es vielleicht schon viel besser eingrenzen. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die ja extrem weiterhelfen.
Gut, spannendes Beispiel, danke. Frage, wie ist das, der Datensatz, der da entsteht, geht der dann schon irgendwo theoretisch in ein entsprechendes Formular rein, in CRM, in ERP, wie auch immer? Oder ist das auf dem Level, wo wir jetzt sprechen, wirklich eine One-Way-Geschichte und der Kunde bekommt einfach eine Information?
Sehr, sehr gute Frage. Und das ist nämlich genau das, was uns so ein bisschen ausmacht, wo wir quasi auch sehr stark sind. Deswegen generell, ohne jetzt da aktiv Werbung zu machen für uns, aber das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, okay, ich kann ein KI-Gespräch führen. Ja, und da bin ich ehrlich, das ist heutzutage nicht mehr, das ist jetzt nicht super fancy. Ja, da kann man wirklich mit einem fähigen Entwickler, können in wenigen Tagen was zusammenbauen, dass ich mich mit einer KI sprachlich unterhalten kann. Ja, da gibt's immer noch Nuancen und Telefonanlage ist auch nochmal so eine eigene Welt, aber das geht schon. Das eigentlich Knifflige ist dann, zu sagen, aus dem Telefongespräch die relevanten Informationen rauszuholen und diese in ein System zu übergeben. Ja, sei es jetzt über Schnittstellen, sei es über eine Oberfläche, wo das vielleicht eingegeben werden muss und das, die richtige Information an der richtigen Stelle einzugeben. Und das ist genau die Krux an der ganzen Sache, dass ich das irgendwo hinbekomme. Und das ist aber essentiell wichtig, gerade wenn wir jetzt über große Call-Volumina sprechen, wo es darum geht, ich habe jetzt hier nicht 2, 3, 4, 5 Telefongespräche, die ich mir vielleicht irgendwie abtippen kann oder wo dann Assistenz nochmal kurz das übergibt in das System, sondern wo es darum geht, ich habe hier wirklich ein paar hundert, ein paar tausend Telefongespräche, Informationen, was auch immer, die ich übertragen muss in ein System, das Ganze dann zu übergeben in ein CRM-System, ERP-System, Ticketsystem, was auch immer, das ist ein bisschen die Herausforderung. Aber das ist machbar, absolut. Und das ist der große Vorteil, dass wir mit der KI quasi die ganzen Informationen schon in sprachlicher beziehungsweise in Textform vorliegen haben und diesen Text natürlich super gut verarbeiten können, weil es strukturierte Daten sind, die wir in ein System wieder übergeben können. Und dann, genau, macht das Ganze auch relativ Spaß, weil ich am Anfang ein Telefongespräch habe und am Ende habe ich dann vielleicht einen Auftrag oder ein Ticket in meinem anderen System drin, wo ich quasi diese ganzen Meilensteine dazwischen alles von der Telefon-KI machen lassen kann.
Danke, jetzt ist ja so, viele glauben, die Welt B2C, also bis zum Endanwender, ist immer so eine einfache Welt. Mhm. Wenn wir B2B sprechen, da geht es dann auf einmal um viel mehr Geld, da geht es um langfristige Kundenbeziehungen und natürlich um hochkomplexe Produkte und Angebote, weil jeder glaubt, dass das eigene Produkt das komplizierteste und komplexeste, individuellste auf der ganzen Welt ist.
Absolut.
Wo hört es auf in einer Welt des B2Bs heute, dass ich mit der AI am Telefon im Kundenservice arbeite und wo gibt es die Stellen, wo du sagst, macht vollkommen Sinn?
Genau, also es hängt natürlich immer daran, wo fängt es an, also habe ich jetzt, wo ist das Call-Volumen am größten, ne? Wenn wir jetzt ein Vertriebsunternehmen sehen, sei es jetzt ein Großhandelsunternehmen, die jetzt sagen, okay, wir sind sehr stark auf der Vertriebsseite, da brauchen wir vielleicht irgendwie Unterstützung, wir haben sehr viele eingehende Telefonanrufe, wo Bestellungen passieren, wir haben da sehr viel Volumina, ne? Dann ist das natürlich so also ein bisschen die Frage, das so zu stückeln, zu schauen, okay, wo in dem Prozess haben wir eigentlich so einen Flaschenhals, ja? Ist es genau an diesem Telefonpunkt oder ist es vielleicht irgendwo anders, ne? Dauert es einfach zu lange, das irgendwo in System den Auftrag auszulösen. Ja?
Ja.
Genau das Gleiche, um jetzt mal an dem Beispiel zu bleiben, bleiben wir im Großhandel, da ist natürlich aber auch hinten raus, ne? Das heißt in der ganzen Logistik extrem viel Aufwand, wo es darum geht, okay, Avisierungsanrufe, Großhandel, nehmen wir jetzt mal einen Großhandel für Maschinen oder für Baustoffe, die dann auch auf Baustellen rausfahren. Das heißt, da klassischer B2B-Fall, ein Unternehmen, Bauunternehmen oder ein Handwerksunternehmen hat jetzt gewisse Baustoffe bestellt, die auf der Baustelle ausgeliefert werden sollen. Aber der Großhändler muss natürlich sicher gehen, okay, ist jetzt auf der Baustelle jemand da und kann ich das jetzt zustellen? Wo muss ich es genau zustellen? Und das passiert häufig direkt auch am Telefon. Das heißt, da werden dann je nach Größe des Unternehmens extrem viele Avisierungsanrufe getätigt, wo es darum geht, okay, können wir zustellen, wann dürfen wir zustellen, etc. Und das Ganze ist natürlich auch mit einer KI sehr gut abbildbar, weil es natürlich auch sehr strukturierte Gespräche sind. Ne? Es geht darum, okay, ich weiß genau, wir werden die Tour heute Abend fahren, der Fahrer wird in dem und dem Zeitfenster dort unterwegs sein. Selbst wenn wir das Zeitfenster nicht genau wissen, können wir es ja auch dann genau in dem Moment auslösen, wenn wir wissen, okay, die Tour ist jetzt gerade an der Position verlassen. Das heißt, der nächste Stop wird dort sein. Wir starten automatisch einen Avisierungsanruf. Und das Ganze kann auch im B2B-Kontext dann stattfinden. Absolut genauso.
Macht Sinn, verstehe ich. Ich habe eine Frage. Nach meinem Dafürhalten hat die KI immer eine Antwort. Und sie hat meistens auf den ersten Schritt zwar eine Antwort und die klingt extrem überzeugend und fundiert. Wenn man dann zweimal nachfragt mit den richtigen Prompts, gibt's auf einmal die Antwort von 180 Grad auf der anderen Seite. Und wenn man das dreimal macht, dann kann man so 360 Grad an allen möglichen Aspektantworten häufig abbilden. Also stimmt jetzt nicht ganz, aber jetzt gerade bei dir im Kundenservice zum Beispiel, wie schafft man es, dass die KI sagt, hey, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, da wär's jetzt richtig sinnvoll, dass es eine menschliche Interaktion gibt. Wie bringt man sowas, kann man sowas oder wie bringt man sowas der KI bei, dass sie an dem richtigen Punkt dann aussteigt?
Genau. Und das ist auch nochmal eine große Herausforderung, wenn es jetzt so KI-Einsatz am Telefon geht, zu sagen, okay, wir setzen gewisse Leitplanken. Das heißt, wo fängt die KI an, wo hört sie auf, was darf sie nicht. Ja? Und das ist genau das Thema. Jeder, der jetzt mal ChatGPT oder ähnliches verwendet hat und sich mit einer KI unterhält, die würde einem erstmal alles erzählen. Wie groß ist der Eiffelturm? Wie viele Einwohner hat Berlin? Wie viele Liter Wasser sind im Meer? Ja, da hätte die wahrscheinlich auf alles eine Antwort irgendwo. Das ist ja genau das, was wir am Telefon nicht wollen. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass einmal jemand anruft und über Gott und der Welt sich mit jemandem unterhält. Auch wenn es schön und gut ist und jeder vielleicht irgendwie da dann noch ein Interesse dran hätte. Aber nein, es geht genau darum zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen konkreten Use Case, sei es der Use Case, okay, wir möchten eine Umfrage durchführen, sei es der Use Case, wir haben hier eine Reparaturanfrage, sich genau darauf zu spezialisieren, nicht davon Ziel abzukommen und auch genau zu wissen, wann ist es jetzt zu komplex? Okay, der hat vielleicht jetzt ein Beispiel von eben Reparaturanweisung für die Kaffeemaschine. Der hat eine Kaffeemaschine, die habe ich im Leben noch nie gehört. Die ist wahrscheinlich auch nicht dieser Herstellertyp, den ich jetzt als KI kenne. Okay, jetzt muss ich vielleicht doch das mal an einen Kollegen übergeben, der vielleicht da nochmal irgendwas zu sagen kann. Weil ich habe jetzt hier zwar alle Kaffeemaschinen unseres Portfolios, aber das scheint hier ein ganz spezieller Sonderfall zu sein. Das muss ich übergeben. Da muss es natürlich immer individuell, eingestuft werden, was da für die KI relevant ist. Aber das ist meistens gerade dort, wo schon Telefonprozesse existieren, wo es ein First, Second, Third Level Support gibt, wo das auch schon in aktuellen Strukturen so abgebildet wird, sehr einfach zu trennen. Ja, das heißt, da wird einfach auf den bestehenden oder aktuellen Prozess geschaut und zu sagen, okay, wohin können wir gehen? Wo ist da eine Grenze? Und was triggert quasi diese Grenze, dass wir dorthin gehen und darüber hinausgehen oder nicht dort darüber hinausgehen?
Also ich bin da kein Experte, aber ich habe jetzt verstanden, es gibt meistens sowieso schon Abgrenzungskriterien zwischen First Level und Second Level Support und diese Abgrenzungskriterien, die bringe ich dann einfach der KI bei und das ist dann sozusagen die Schwelle, von wovon es von Maschine auf Mensch dann wechselt.
Ganz genau.
Okay, zum Abschluss Zwei Fragen noch. Wie hoch ist das Risiko, dass mir das Ganze auf die Füße fällt? Das heißt, dass mir die KI tatsächlich Blödsinn erzählt. Und zweitens dazu, gleich im selben Zug noch, muss ich das kontrollieren, was da passiert? Also ich habe in ein paar anderen Interviews inzwischen gehört, ja, eigentlich solltest du die Ergebnisse der KI regelmäßig kontrollieren, dass es da nicht irgendwelche Abweichungen gibt. Wie ist das in dem Fall?
Genau, da, ne, alles ist nur so gut, wie es erstellt wird, ne, was es am Anfang mit reingegeben wird und halt auch gerade bei KI, generativer KI, wie überall, wie groß sind die Leitplanken? Ne? Was darf die KI, was darf die KI nicht? Das muss ganz klar festgelegt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man natürlich immer mal wieder Abweichungen. Wenn das aber sehr stark gesetzt ist, wenn es ganz klar heißt, okay, das ist möglich, das ist nicht möglich, bis hierhin geht's, bis dahin geht's nicht, dann ist das Ganze relativ stark eingrenzbar. Also dann ist es doch wie eine Maschine, ja, 0 und 1, geht nicht. Ja, das heißt, wenn das richtig konfiguriert ist, ist da die Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ein kompletter Stuss bei rauskommt, extrem gering. Dann ist es eher wahrscheinlich, dass Probleme in der Telefonverbindung stattfinden, dass irgendwo im Hintergrund die Latenz irgendwie steigt, dass es auf einmal eine Sekunde dauert, bis eine Antwort generiert wird und Co. Das sind dann eher Themen, die da im Vordergrund sind. Das heißt, technischer Natur weniger der wirklich inhaltlichen Struktur, wenn es wirklich richtig gut aufgesetzt ist.
Okay. Letzte Frage an dich. Man macht das Ganze natürlich häufig in erster Linie auch aus Kostenthematiken. Gibt es eine Faustzahl, wo du sagst, wenn X gleich so, dann ist Y bei der Kostenstruktur im Unternehmen gleich was auch immer? Beziehungsweise, wie funktioniert das mit dem Personalbedarf im Service? Klar, unterhalten wir uns darüber, dass wir bestehende Bottlenecks gerne kompensieren wollen. Und häufig gibt es einfach die Fachpersonen nicht auf der anderen Seite. Aber was passiert so grundsätzlich, wenn ich in einem Idealszenario mit KI im Telefonumfeld ansetze bei der Kostenstruktur?
Genau, da ist natürlich eine Frage immer relevant, jetzt gerade in der Telefonie, das ist jetzt schon ein bisschen spezifischer, aber das ist jetzt gerade im Callcenter-Jargon ist immer die Frage der Airtime. Das heißt, wie viel Gesprächszeit hat jetzt eigentlich ein Callcenter-Agent effektiv? Ja, wenn wir uns eine ganze Stunde betrachten, wie viel davon ist er wirklich im effektiven Gespräch? Wie viel davon ist Wartezeit oder was auch immer? Das ist ein Faktor, der natürlich auch sehr stark darauf einzahlt, okay, habe ich jetzt hier irgendwo eine Ersparnis? Ja, wenn jemand eine Airtime von 5 Minuten hat und 45 Minuten oder 55 Minuten jetzt mit Pause eingerechnet, nichts macht, dann habe ich natürlich hier schon einen hohen Ersparniseffekt. Ne? Genauso aber auch, wenn ich sage, okay, wir haben einen Telefonüberlauf, das heißt eine Warteschleife, die immer permanent da ist, ja, wo ich sehe, okay, wir haben immer den ganzen Tag über 20 Minuten Warteschleife, die auch nicht abbricht, wo vielleicht eher die Leute am Telefon abbrechen und dann die Kundenzufriedenheit etwas sinkt, weil sie einfach nicht ihr Anliegen klären können, dann ist das natürlich auf der anderen Seite ein Indikator zu sagen, okay, hier weiß ich ganz genau, da habe ich ein Potenzial, was ich entweder einsparen kann oder wo ich sagen kann, da kann ich Effizienz heben und kann einfach nochmal die Effizienz steigern, um einfach vielleicht auch irgendwelche Fixkosten zu reduzieren oder auch dann, nächstes sind ja nicht immer nur die Kosten, sondern es sind ja auch Faktoren wie Kundenzufriedenheit, wie Customer Experience irgendwo, die ich damit vielleicht positiv beeinflussen kann.
Also, verstanden, danke. Letzte und jetzt kommt die wirklich allerletzte Frage
alles
für
gut,
heute.
Alles gut, du kannst auch gerne noch zwei, drei weitere Fragen.
Allerletzte Frage für heute. Dass das funktionieren kann für aller Weltsgeschichten, ist klar. Wir alle kennen, glaube ich, die größten Schmerzen, aber bei öffentlicher Verwaltung, der Krankenkasse und dem Bankensektor. Damit sind wir in der kritischen Infrastruktur. Wie siehst du das aus deiner Sicht, diese ständig überlasteten Zwangsunternehmen, die wir immer wieder kontaktieren müssen, dürfen, sollten? Mhm. Ist das datenschutztechnisch abbildbar oder sagst du, Blackbox geht erstmal die nächsten Jahre gar nicht?
Ja, also das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, definitiv. Ne? Zum einen haben wir natürlich in dem Bereich großes Risiko für Scam. Das heißt, wo es darum geht, okay, hey, spreche ich jetzt gerade wirklich mit PayPal oder ist das jetzt wieder hier die arabische Nummer, die mich da anruft? Ist das wirklich der PayPal-Account? Also das ist natürlich ein Riesenthema, was ganze diese Infrastruktur beziehungsweise auch das ganze Thema Payment, Banking und Co. angeht. Das ist nochmal auf einem anderen Platz. Ja? Mhm. Was natürlich relevant ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwelche Themen, die sehr klar sein müssen, wo ich sage, okay, ich habe ein hohes Vertrauenslevel oder halt auch vielleicht irgendwo ein Thema, wo ich jetzt mich authentifizieren muss und so weiter. Ja? Das heißt, da ist natürlich aber auch schon, das ist ja, sind wir auch die letzten Jahre ja schon sehr geschult worden beziehungsweise geprägt worden, dass Authentifizierung über eine SMS, ja, über einen Code oder dass ich auch bei einer Bank anrufe, die Kundennummer, die gebe ich jetzt nicht einem Menschen, das gebe ich vorher schon in der Hotline über mein Tastenfeld ein und ähnliches. Das heißt, da hat sich schon auch einiges getan. Das geht auch schon immer mehr in die Richtung, dass ich da wirklich schon auch automatisiert verifiziert werde und ähnliches. Und das Ganze kann jetzt nochmal damit auf ein nächstes Level gehoben werden, was jetzt die KI angeht. Aber klar, das Thema Trust und Verbindung zu einem Unternehmen ist immer noch von Relevanz. Da ist es so ein bisschen immer eine Frage, okay, wie ist die Kundenbeziehung? Wie groß sind auch die Kundenstammbäume? Wenn ich jetzt, wie vielleicht eine große Bank, mehrere 10.000, 100.000 Kunden habe, kann ich es faktisch einfach nicht immer gewährleisten, dass jetzt ich immer auch irgendwo dann auch einen Menschen genau zu der richtigen Minute am richtigen Telefon sitzen habe, der dann da den Kundenservice stellen kann. Das heißt, es sind auch einfach kapazitäre Fragen, die da irgendwo an Limits kommen und da wird es früher oder später dazu kommen, dass natürlich auch dann die KI im Einsatz ist. Aber in welcher Form, welche Instanzen, welche Verifizierungen und Sachen damit einhergehen, das ist nochmal eine Frage, die absolut auf dem ungeschriebenen Blatt steht.
Ich fasse nochmal zusammen, was ich mitgenommen habe. Für dich, wenn du das da draußen hörst oder siehst. Erstens, grundsätzlich ist die KI-Telefonie hat nichts damit zu tun mit den Sachen, die man vor 3-4 Jahren vorher programmiert hat, wo das Ganze wie auf so einer ferngesteuerten Eisenbahn relativ statisch durch die Gegend läuft, sondern wir sind heute deutlich weiter an dem Punkt. Dann ist es so, dass der Henrik sagt, eigentlich gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle, sowohl im B2B als auch im B2C, wo es Sinn macht. Und wenn du dich fragst, ob das für dich jetzt Sinn macht, dann guckst du am besten auf folgende Kriterien, nämlich A, gibt es Menschen, die dich nicht erreichen und dafür eine vielleicht suboptimale Lösung im Moment erreichen? Oder hast du ganz viele Menschen, die im Prinzip heute in einer Warteschleife hängen? Und wenn du das Ganze von der Kostenseite betrachten möchtest, dann ist es eigentlich relativ einfach, weil du guckst einfach drauf, was hast du heute an Auslastung kostenseitig in deinem Callcenter oder dort, wo die Anrufe entgegengenommen werden. Und wenn da mehr Leute rumsetzen als angerufen wird, dann macht es kostentechnisch auf jeden Fall Sinn, sich auch das mal anzugucken. Und wo dann individuell die Leitplanken angeschraubt werden müssen, dass es den Wechsel gibt von der KI auf den Menschen, das erörtert man am besten mit dem Spezialisten. Kann man es so stehen lassen, Henrik? Perfekt. Habe ich was vergessen?
Kann ich genauso unterschreiben. Super. Also besser kann ich es nicht zusammenfassen, ja? Definitiv.
Tipptopp. Und wenn es dir zu kurz zusammengefasst wird, einfach hier das Interview, wenn du es auf dem Podcast gehört hast, einfach nochmal auf YouTube angucken. Und wenn du es auf YouTube angehört hast, empfehlst du doch deinem Kollegen einfach als Podcast. In diesem Sinne, hat mir viel Freude gebracht. Henrik, dir danke für das Teilen der Informationen. War wertvoll, denke ich. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendung. Dankeschön.
Ebenso. Danke, Holger.